Seelentanz. John Cranko und das Stuttgarter Ballettwunder. Folge 23.
Hier beginnt der letzte Abschnitt. Spuren. Es geht um die drei Jahre von 1970 bis 1973, in denen Cranko weitere künstlerische Erfolge feiern kann, darunter den vielleicht schönsten, in denen er sich aber auch endlich eingesteht, seinen Körper stets überfordert zu haben und daher beschließt, daran etwas zu ändern.
Spuren. Wilt thou be gone? It is not yet near day. Romeo and Juliet, Act 3. Willst du schon gehen? Es ist noch lang nicht Tag. Solitude. Stuttgart, 16. Januar 1970.
Ein Mercedes-Coupé glitt im letzten Tageslicht über die Zufahrtsstraße zum Stuttgarter Schloss Solitude und parkte vor dem kleinen Häuschen Nr. 7. Angesichts seiner großen Verdienste hatte das Land Baden-Württemberg in Gestalt des Amtes für Vermögen und Bau John Cranko eingeladen, hier einzuziehen. Der wohl berühmteste seiner Vormieter hieß Friedrich Schiller. Was unbestreitbar eine Ehre war, aber deutlich weniger Wohnraum bedeutete für alle Beteiligten. Dieter Gräfe und sein neuer Partner, der begnadete kanadische Tänzer Reed Anderson, teilten sich das obere Stockwerk des Kavaliershäuschens, Küche und Esszimmer des Häuschens Nummer 7 befanden sich unten im Souterrain, Cranko wohnte in der Mitte. Nach Crankos Castle an der neuen Weinsteige lag die bewaldete Spaziergängerhochburg im äußersten Westen der Landeshauptstadt beinahe auf dem Lande. Solitude, Einsamkeit. Cranko hatte nachdenklich gewirkt, als er sein neues Zuhause bezogen hatte. Im Inneren war die Bausubstanz der Häuser eher fragwürdig. Doch wer hier wohnen durfte, der beschwerte sich nicht. Zu schön war das weite, morgens oft nebelverklärte Parkareal mit seinen saftigen Wiesen und von Wanderwegen durchschnittenen Wäldern, zu prachtvoll die pastellgelbe Schlossanlage des ausgehenden Rokoko, zu wohltuend der Blick hinunter in die Ebene, wo sich die Solitude-Allee schnurgerade über 13 Kilometer bis zum Schloss Ludwigsburg erstreckte. Dort unten hatte Herzog Karl Eugen im 18. Jahrhundert residiert, aber hier oben fühlte er sich am wohlsten, ging jagen und ließ sich von seinen Mätressen verwöhnen. Seinen Hofstaat wollte er dabei nicht immer um sich haben, aber trotzdem in der Nähe. Und so ließ er die 20 links und rechts vom Lustschloss aufgereihten Kavaliershäuschen bauen, in denen sein Gefolge unterkam. Überhaupt ließ Karl Eugen bauen und bauen, was das Zeug hielt und was seine Staatskasse ruinierte. Das neue Schloss in Stuttgart und die Schlösser Montrepos und Hohenheim, ganz zu schweigen von seinen sündhaft teuren Empfängen und Gesellschaften. Die Fahrertür öffnete sich und Uli Schubert stieg aus. Er betätigte sich als Chauffeur, seitdem Cranko seinen Führerschein endgültig abgegeben und seinen Porsche verkauft hatte. Der gut aussehende Student der Betriebswirtschaft hatte in der Requisite gearbeitet und war von Cranko flugs angeworben worden. Nicht nur, weil Cranko jetzt einen Fahrer brauchte, sondern auch, weil er sich über beide Ohren in den jungen Schwaben verliebt hatte. Aber es war aussichtslos. Uli stand auf Frauen und sah seine Tätigkeit für den Ballettdirektor bloß als Mittel, um sein Studium zu finanzieren. Dieter Gräfe und Reed Anderson kamen freudestrahlend aus der Eingangstür und liefen auf den PKW zu. »Hey, ihr Kavaliere!« Cranko war grinsend auf der anderen Seite ausgestiegen, eine Zigarette im Mundwinkel. Sorry, dass es so spät geworden ist. Die Pressekonferenz hat viel länger gedauert als gedacht. Leider, pflichtete Fahrer Uli bei, deshalb sind wir in einen ganz üblen Stau gekommen. Ach, lasst uns doch reingehen, es ist saukalt, unterbrach der dürre, zitternde Reed Anderson. Ja klar, okay, kommt, helft ihm mal bitte. Ich habe nicht nur meine Sachen, sondern auch eine Überraschung. Cranko sagte zu seinem Fahrer, öffnest du mal bitte den Kofferraum? Gräfe schnappte sich Crankos Koffer, Reed Anderson einen Wäschebeutel, übrig blieb ein ausladender schwarzer Pappkarton mit einer überdimensionierten roten Schleife. Den nehme ich, sagte Cranko. Kurze Zeit später hatten die vier Männer sich in Crankos pickepacke vollgestellten Wohnzimmer auf Umzugskisten gesetzt. Alle hielten ein Glas Rotwein in der Hand. Was ist denn das? Krenko schnappte sich ein Foto, das der begnadete Stuttgarter Ballettfotograf Hannes Kilian in Los Angeles geschossen hatte am Ende einer sensationellen USA-Tournee. Krenko inmitten seiner Truppe, die Grimassen schnitt und vollkommen ausgelassen war. »Das war so ein Wahnsinn«, lächelte Krenko. Nach den 3 Wochen an der Met war es losgegangen. Baltimore, Philadelphia, Boston, Detroit und ein paar andere Städte in Michigan, dann Illinois, Missouri, Indiana, Minnesota, San Diego und nicht weniger als 11 Tage, zum Teil wieder mit Doppelaufführungen in Los Angeles. 6 Wochen on Tour mit 130 Leuten, mit mehr als 100.000 Zuschauern und Standing Ovations in jeder Stadt. Die USA lagen dem Stuttgarter Ballett zu Füßen. Sol Hurok plant schon das nächste Gastspiel, habe ich gehört. Stimmt das? Fragte Reed. Krenko nickte. Würde ich auch machen an seiner Stelle. Wir haben ihm jetzt 9 Wochen volle Häuser beschert. Der hat sich dumm und dämlich verdient an uns. Ist auch sein gutes Recht, meldete Krenko sich zu Wort. Er ist ein riesiges Risiko eingegangen, als er Unbekannte aus einer unbekannten Kleinstadt eingeladen hat. Prost, ihr Götter. Ich danke euch, dass ihr mit dem Kistenschleppen schon mal angefangen habt. Krenko stieß an und schnippte die Asche seiner Zigarette in eine Vase, die auf dem Teppich stand. Wie ist es denn gelaufen in München mit den Journalisten? Dieter Gräfe war sehr gespannt. Also die Pressekonferenz. Krenko nahm noch einen tiefen Schluck Rotwein. Ich sage also, dass wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen dürfen. Jetzt fängt die eigentliche Arbeit erst an. Super, Dieter Gräfe nickte zustimmend. Dass in Stuttgart ja auch nicht alles schlecht ist, habe ich auch gesagt. Immerhin sind die 4 Millionen Mark für unsere Ballettschule endlich zusammengekommen. Aber ich... Ach, Uli, kannst du noch bitte schnell eine Flasche aus der Küche holen? Danke. Aber ich habe kritisiert, dass wir im Prinzip immer noch Sklaven der Oper sind und längst nicht so viele Gastspiele machen, wie wir wollen. Nur weil wir bei Otello oder Rigoletto herumhüpfen müssen. Uli Schubert kam wieder herein und füllte Krenkos leeres Weinglas. Und ich habe auch gesagt, dass wir nur deshalb eine Marcia HD halten können, weil wir eine künstlerische Einheit sind und weil uns Schäfer den Rücken stärkt. Wenn wir diese Atmosphäre verlieren, habe ich gesagt, werden die HD, Craigen, Matzen sofort weggehen. Sie haben Angebote aus der ganzen Welt und bei Birgit Keil wird es auch bald soweit sein. Er nahm noch einen Schluck Fleiner Samtrot, strengte sich die nächste Kemmel an und wollte offenbar fortfahren. Doch seine Zuhörer waren nach dem Kistenschleppen und dem Fahren ziemlich groggy. Dieter Gräfe kürzte die Diskussion mit seiner folgenden Frage radikal ab. Und John, was ist denn jetzt in dem Karton? Ah ja, genau. Krenko stand auf, stieg über die ungeordneten Einrichtungsgegenstände bis in den winzigen Flur, wo er seinen Mitbringsel abgestellt hatte. Grinsend kam er zurück. Ich habe gesündigt. Schon wieder? Anderson und Schubert lächelten, Gräfe nicht. Krenko setzte sich wieder auf seine Umzugskiste, auf seinen Oberschenkeln die dubiose schwarze Riesenschachtel. Ihr kennt ja den Rudolf. Oh nein, Finanzminister Gräfe ahnte, worauf das hinauslief. Doch, der Mosi. Wer? Reed Anderson war erst ein paar Mal kurz in München gewesen und kannte sich in der Szene kaum aus. Rudolf Mooshammer, Modedesigner, erklärte Dieter Gräfe. Seine Boutique heißt Carnaval de Venise und liegt an der Maximilianstraße. Ausgefallene Kreationen und die Preise sind unbezahlbar. Hatte ich eigentlich auch gedacht, sagte Krenko mit defensiver Stimme. Aber dann hat er mir etwas gezeigt, wo ich einfach nicht Nein sagen konnte. Dabei löste er behutsam die rote Schleife und öffnete den Deckel des rechteckigen Kartons.
Ta-ta-ta-ta!
Langsam zog er das erste Kleidungsstück aus der Luxusverpackung. Ein dreiteiliger Anzug, aber was für einer. Schreiendes Rosarot, zur Unterstützung der Auffälligkeit noch mit weißen Streifen kontrastiert, hier und da ein wenig braun. Als Krenko fix hineingeschlüpft war, glühte auch die enge Hose in den gleichen Farbtönen. Die Ärmel und der Hosensaum waren umgeklappt und hochgeschlagen. Toll, oder? Krenko drehte sich wie ein Model um seine Achse. Dieter Gräfe schüttelte schon eine ganze Weile den Kopf. Und was hat der Wahnsinn in Pink denn jetzt gekostet? Nun ja, Mosi hat mir noch was runtergelassen. Krenko war unwohl. John, wie viel? Naja, also 7.500 Mark.
Was?
Nicht ganz 7500. Du spinnst. Gräfe stand auf und hätte sich die Beine vertreten, wenn es in dem engen Raum eine Chance gegeben hätte. Weil es die aber nicht gab, setzte er sich mit einem lauten Stöhnen wieder hin. Ach, jetzt hör mal, Dieter. Ich kann mir auch mal sowas leisten. Gell, Uli? Traumhaft, oder? Der Student bemühte sich um Ernsthaftigkeit. Traumhaft, ja, aber total verrückt. Alle vier platzten heraus. Du hast dir schon öfters so einen Unsinn gekauft. Darf ich dich daran erinnern? Gräfes Magen grummelte angesichts der geradezu deutlich angestiegenen Ausgabenseite in der prekären Haushaltsbilanz seines Freundes. Der Kaftan aus Marokko, mit dem du in der Met im wahrsten Sinne des Wortes geglänzt hast. Die anderen kicherten. Oder das tonnenschwere Porzellan aus Ost-Berlin. Oder die vier Lederkoffer von Aigner, mit denen du eine ganze Vierteljahresgage verbraten hast. Oder die Picassos oder den Miro. Oder. Naja, es ist ja auch immer wieder was reingekommen. Und so wird das auch jetzt sein. Ich bekomme ja noch was für die Tournee in den USA. Naja, beendete Dieter Gräfe jetzt die Diskussion, ist ja dein Geld. Aber bitte, John, vor dem nächsten Kaufrausch fragst du uns bitte, ja? Mach ich, versprochen. Cranko wirkte kleinlaut. Wir gehen jetzt mal nach oben. Da oben liegt noch alles kreuz und quer. Crankos Mitbewohner verließen den Paradiesvogel und seinen Fahrer, die sich noch einen Rotwein einschenkten und munter plauderten. Dann stiegen sie die Treppe hinauf in ihre Etage. Unglaublich, Dieter Gräfe grummelte leise vor sich hin, verschwenderisch, wie Karl Eugen.
Rauch im Ballettsaal. Stuttgart, 10. März 1970.
Da stand sie und begann sich zu bewegen. Dezent, würdevoll, langsam. Nur ein Beugen der Arme. Und doch lag in dieser winzigen Geste etwas Außergewöhnliches, etwas Anrührendes. Wie oft, mehrere hundert Mal, hatte er sie in London auf der Bühne beobachtet und sich gefragt, was den Unterschied ausmachte zwischen ihr und den anderen, ebenfalls sehr begabten Tänzerinnen. Es war ihm ein Rätsel geblieben, bis er vor ziemlich genau 10 Jahren bei einer der ersten Auditions in Stuttgart eine unbekannte Tänzerin aus Brasilien hatte tanzen sehen, eine, die das Gleiche vermochte wie die prima Ballerina des Covent Garden. Beide Frauen berührten durch ihren Tanz augenblicklich die Seele. »Ja, das ist es, Margot, fantastisch!« Cranko lächelte, nicht nur, weil die Tänzerin so perfekt tanzte, sondern auch, weil es ihm gelungen war, den Weltstar endlich nach Stuttgart zu locken. Margot Fonteyn tanzte die Hauptrolle in Poème de l'Extase, das in 2 Wochen uraufgeführt werden würde. Sie spielte die alterne Schöne, angehimmelt vom Jüngling Egon Madsen. Sein immer ekstatischeres Werben wird von der mittlerweile 50-jährigen Prima Ballerina zunächst zugelassen. Auch sie selbst steigert sich in eine erotische Traumwelt, in der ihr 4 ihrer früheren Liebhaber als Vision erscheinen. Am Ende jedoch begreift die Schöne, dass ihr Leben bereits zur Neige geht und weist den buhlenden Jüngling schließlich ab. Jürgen Rose war dabei, eines seiner legendären Bühnenbilder zu schaffen und Kostüme, die man so noch nie gesehen hatte. Eine Orgie in Gold, basierend auf den Zeichnungen und Gemälden der Jugendstilikone Gustav Klimt. Cranko konnte den Szenenapplaus bei der Premiere schon förmlich hören. »Gut, prima, Leute. So, jetzt kommen wir gleich zum Auftritt von Egon. Kommt mal her, ich muss euch noch was erklären.« Cranko saß mit der brennenden Zigarette zwischen den Fingern auf seinem erhöhten Barstuhl und erläuterte die nächste Szene. Die Tänzer und Tänzerinnen setzten sich zu seinen Füßen auf den Boden, 2 Dutzend etwa, ein Teppich voll Haaren, Schultern und Tüchern. Darüber thronte Cranko, der noch einmal die Stimmung des Stücks zusammenfasste und Vorschläge machte für den folgenden Auftritt Egon Madsens, des blonden Stuttgarter Prinzen. Angesichts der wahrscheinlichen Dauer der Erläuterung steckte auch Lore Eisfeld sich eine Zigarette an und lauschte. Also, Poème de l'Extase liegt der Kontrast von Gegenwart und Vergangenheit zugrunde, von männlicher Sehnsucht und weiblicher Erinnerung. Wir sollten uns diese Konstellation... Plötzlich öffnete sich geräuschvoll die Tür. 2 Männer betraten den Ballettsaal und gingen bis zur Mitte des Raums, wo sie stehen blieben. Einer war groß und schlank, einer untersetzt. Beide steckten in dunkelblauen Uniformen. »Feuerwehrkontrolle, alles in Ordnung bei Ihnen?« In der folgenden Schrecksekunde schnappte die Korrepetitorin sich ihren Aschenbecher vom Klavier, nahm ihn herunter auf die Höhe der Tastatur und drückte ihre Zigarette aus. Krenko dagegen saß auf dem Präsentierteller und hatte nur eine Wahl. Mit einer kurzen Handbewegung warf er seinen Glimmstängel in den metallenen Papierkorb, der etwa einen Meter von seinem Podest stand.
»Alles okay, meine Herren. Keine Probleme, gar keine.«
Krenko lächelte verkrampft und bemühte sich um Kontenance. Einigen aus der Kompanie hingegen gelang das bei weitem nicht so gut. Einige pressten ihren Kopf auf die Knie und versuchten verzweifelt nur, leise zu prusten.
»Na gut dann, wir machen jetzt unsere Runde zu Ende. Also wie lange geht's denn noch bei Ihnen?«
»Wie spät ist es denn jetzt?« Krenko schaute auf seine silberne Armbanduhr.
»Oh, schon 8. Ja, vielleicht noch eine halbe Stunde.«
Lore beobachtete, wie aus dem Papierkorb langsam Rauch aufstieg. Offenbar war der ganze Behälter voller Taschentücher und Zettel.
»Wir können auch gleich noch mal wieder reinkommen.«
»Nein, nein, nein, gar nicht nötig, gar nicht nötig.« Krenko stand auf und verdeckte den Tatort mit seinem Körper.
»Ja gut, dann schönen Abend noch.«
Noch während die Kontrolleure sich zum Ausgang bewegten, fing es hinter Krenko jetzt regelrecht an zu brennen. Die beiden Feuerwehrmänner drehten sich im Herausgehen noch ein letztes Mal um und blieben stehen. Eine Sekunde, zwei, drei, und dann drehten sie ab und verschwanden. Als die Tür ins Schloss gefallen war, begannen die Leute zu wiehern. Auch Margot Fontaine steigerte sich einen Lachanfall hinein. Aus dem Papierkorb loderten die Flammen empor, schwarzer Qualm quoll in den Raum. Viele waren hustend aufgesprungen und rannten planlos hin und her. Jemand versuchte vergeblich, das glühende Inferno mit einem Viertelliter Mineralwasser zu löschen, was die Rauchentwicklung deutlich verstärkte. Ein Tänzer fasste den Papierkorb mit den Händen in den Griffen fest und schrie infolge seiner Verbrennung lauthals auf. Erst als jemand auf die Idee kam, zwei Schweißtücher für den Transport zu benutzen und ein anderer vorgespurtet war, um zu sehen, ob die Luft im Treppenhaus rein war, konnte die qualmende Feuertonne über verschlungene Pfade durch einen unbewachten Ausgang in den Hof gebracht werden.
»Du bist mir schon so ein Feuervogel!« Margot Fontaine lachte lauthals auf. »Das werde ich nie vergessen.«
»Zum Glück hat niemand etwas gemerkt.« Krenko grinste schelmisch. »Sonst würden wir jetzt in Handschellen abgeführt werden. Die Deutschen kennen da kein Pardon.« Die Partnerin Nureyevs lächelte weiter, wurde aber eine Spur ernsthafter. »Dir muss es doch eigentlich verdammt gut gehen hier, oder, John?« Sie rückte auf der Holzbank am runden Balletttisch ein ganzes Stück näher und umklammerte seinen Arm. »Was für eine Truppe hast du geschaffen, mir fehlen die Worte.«
»Um ehrlich zu sein, ich fühle mich gehetzt wie nie zuvor. Vielleicht war der Triumph in den USA schon der letzte, wer weiß. Ich habe furchtbare Angst davor, dass ich den Erfolg nicht mehr steigern kann, dass es jetzt irgendwie abwärts geht, dass sich alles auflöst.
Wie die Nebel in deinem Ballett Bruyard?«
»Genau, Margot.
Alles zerfließt, zermodert, bricht auseinander. Jeder einzelne Tag, auch der heutige, vergeht in Vergangenheit, wie alle menschlichen Beziehungen. Ach, Unsinn, John. Wir kennen uns jetzt schon seit 20 Jahren, ja? Und ich bin jetzt sogar nach Stuttgart gekommen, um für dich zu tanzen. Und du gewinnst neue Freunde, Sol Hurak zum Beispiel, der ist doch ganz wild auf dich. Und du darfst im Kreise deiner Familie leben, deine alten Freunde, die bleiben dir. Nicht alles geht in die Brüche, John.«
»Alte Freunde, wen meinst du da speziell?«
»Schäfer liegt dir zu Füßen. Du kannst alles machen, was du willst. Oder natürlich Kenneth McMillan.«
Krenko trank das fast volle Rotweinglas in einem Zug. »Mit Kenneth und mir ist es vorbei.«
»Wie bitte?«
Margot Fontaines Stimme hallte schrill durch die Kantine.
»Tja, nach seinem Schlaganfall war er noch ängstlicher als sonst. Er hat bei den Proben zu Miss Julie hier in Stuttgart irgendwie neben sich gestanden. Die Arbeit mit ihm war so kompliziert, dass Marcia gleich nach der Premiere krank geworden ist. Das passiert nur, wenn sie irgendetwas total mitgenommen hat. Keine Ahnung, vielleicht. Ach, egal.«
»John, wie lange kennt ihr euch?«
24 Jahre.«
»Ich verstehe das nicht. Ihr wart doch wie Brüder.«
»Okay, dann erzähle ich's dir.
Alles fing an, als er 1963 in London Romeo und Julia gemacht hat. Du weißt es, du hast die Julia getanzt. Es waren einfach viel zu viele Dinge, die er von mir abgekupfert hat. Das fand ich schon sehr bitter. Aber ich habe weiter zu ihm gestanden, ihn Las Hermanas bei mir machen lassen, mit Birgit, mit Marcia, mit Ray. Ihm nochmal Marcia und Ray ausgeliehen für ein Stück im britischen Fernsehen. Als London abgelehnt hat, durfte er in Stuttgart das Lied von der Erde machen. Ich habe ihm immer alle meine Stars gegeben, immer. Bei jeder Gelegenheit. Und dann holt er sich nach dem Unfall Ray Barra zu sich nach Berlin. Und ich gebe ihm trotzdem weiterhin Marcia, Egon, Ray und Heinz für seine Stuttgarter Sphinx. Und? Und dann kam Michelli. Er will tatsächlich seinen Tänzer aus Berlin, Frank Frey. Und er lehnt Ricky, Egon und Heinz ab. Und er lässt mich die Proben nicht einmal anschauen, in meinem eigenen Ballettsaal. Und sein Designer beschwert sich auf einer Pressekonferenz über die schlechte Qualität unserer Werkstätten. Und dann verschwinden die beiden einfach von der Bildfläche. Ich kann's nicht glauben. Ich auch nicht, Margot. So etwas lässt sich nicht mehr reparieren. Das war's mit uns. Margot Fontaine schüttelte geistesabwesend den Kopf. Während Krenko sein leeres Glas wieder auffüllte, bebten seine Lippen. Nichts ist für die Ewigkeit gemacht. Rein gar nichts.
Wenn die Seele Trauer trägt. London, 28. August 1970.
John, wie geht es dir heute Morgen? Frank Tates Stimme war ruhig und entspannt. Weiß nicht, die Medikamente betäuben mich. Das ist gut. Du musst jetzt erstmal runterkommen. Krenko schaute seinen früheren Partner aus glasigen Augen an. Sie saßen sich gegenüber, die bequemen Lederohrensessel standen in der Mitte des Raums, den der Psychiater im ersten Stockwerk seines Hauses als Gesprächszimmer eingerichtet hatte. Das Wetter war für Londoner Verhältnisse sehr angenehm. Sonnenstrahlen fielen durch die halb geöffneten Flügeltüren auf den dicken Teppich zwischen ihnen. »Wie lange wird denn sowas dauern, Frank? Ich sollte so schnell wie möglich zurück nach Stuttgart.« »Du kannst immer gehen, wenn du willst. Du bist hier nicht eingesperrt. Aber ich sage dir aus meiner Erfahrung, dass eine Therapie mindestens 2 Monate dauern sollte, eher 3, damit sie fruchtet.« »Hm.« Krenko schaute an die Decke und dachte nach. »Ich meine, du hast versucht, dir das Leben zu nehmen, ja? Das heißt, du stehst jetzt gerade direkt vor dem Abgrund und wir müssen versuchen, dich von da wegzuholen, okay? Du bist es, der sich bewegen muss, Schritt für Schritt, und das dauert. Du solltest jetzt alles andere vergessen. Es geht um dein Leben, im wahrsten Sinne des Wortes. Gib mir die Zeit, die ich brauche, um dir dabei zu helfen.« Als Krenko nichts sagte, fragte Tate: »Magst du einen Tee?« »Ich würde gern einen nehmen.« »Ja, gerne.« Der Psychiater stand auf und begab sich ins Erdgeschoss, wo sich die Küche befand. Krenko stand auf und öffnete die Flügeltüren ganz. Dann trat er hinaus auf den winzigen Balkon und starrte auf die Häuserzeile auf der anderen Straßenseite. So verharrte er regungslos, bis Frank mit 2 dampfenden Tassen zurückkam. »Setz dich, wer wird dir guttun?« Krenko nahm wieder Platz und schlürfte an dem Ceylon-Tee. Angewidert verzog er das Gesicht. »Gewöhn dich lieber daran. Alkohol darfst du jetzt gar nicht mehr trinken. Keinen Schluck. Keinen einzigen Schluck. Ist das klar?« Krenko nickte. »Gut, dann lass uns anfangen.« Krenko atmete tief durch. »Wir werden in den nächsten Monaten dein ganzes Leben durchleuchten, John. Deine Arbeit, deine Freunde, dein Sexleben, deine Familie, deine Tage, deine Nächte. Du wirst mir alles sagen, was dich betrifft. Welche Bücher du liest, welches Essen du zu dir nimmst und wie du schläfst. Also John, was hat dir in den letzten Wochen am meisten wehgetan? Welche Schmerzen waren am unerträglichsten?« »Also das, diese furchtbare Einsamkeit. Ich habe...« Krenko war im Begriff, sich eine Zigarette anzuzünden. »Nein, John. Auch kein Rauchen.«
»Was?«
»John, wir müssen deinen Körper entgiften. Das ist jetzt wirklich hart für dich, aber es geht nicht anders, bitte.«
»Oh Gott!«
Resigniert steckte Krenko die Zigarette wieder in die Schachtel und pfefferte sie in eine Ecke. Tut mir leid, John. Magst du weitermachen? Oh Mann, Frank, das ist jetzt echt übel. Er räusperte sich. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei deiner Einsamkeit. Ja, genau. Das ist insgesamt am schlimmsten für mich. Alle um mich herum haben feste Partner. Du hast einen Bill, Marcia hat Ricky, Birgit hat Wladimir, Dieter ist mit Reed zusammen, Fritz Höfer zuerst mit Uli Weidmann und jetzt mit Rainer Woisig, Ann Williams mit Jan Stripling, Egon ist mit seinem weiblichen Fanclub verheiratet und sogar Dorothee Zippel will bald heiraten. Mein Dirk fehlt mir so sehr, Frank. Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Was und wen ich auch anfasse, jeder nimmt Reiß aus. Verstehe. Das werden wir ganz in Ruhe aufarbeiten, John. Aber gibt es nicht noch etwas? Was hat dich in den letzten Wochen so sehr aus der Bahn geworfen? Ich fühle mich seit New York komplett ausgebrannt. Ich brauche dringend eine Auszeit, eigentlich. Aber gleichzeitig will ich noch schneller arbeiten. John, die Auszeit nehmen wir uns jetzt. Genau jetzt. Ich bin so lustlos. Ich hatte keinen Antrieb mehr, einerseits. Aber dann will ich wieder so viel schaffen, wie ich es schon unter normalen Voraussetzungen kaum packen würde. Es muss einfach alles ein Erfolg sein, was ich mache. Es muss! Grankos rechte Faust ballte sich so heftig zusammen, dass die Knöchel weiß wurden. Aber es ist nicht so. Poème de l'Extase, das war noch ein letzter Volltreffer, aber dann... Alles danach war Durchschnitt. Orpheus, Ballade, Ebonys Concerto. Der Erfolgsdruck ist wahnsinnig von außen, aber vor allem von mir selbst. Und gerade jetzt fühle ich mich ausgetrocknet und leer. Gut, John, das ist wohl immer so, wenn man einen Triumph gefeiert hat. Dann will man noch einen. Gerade dann, wenn man so einen Anspruch hat wie du. Aber du hast die Tabletten doch nicht geschluckt, weil Ebony Concerto nicht der Erfolg war, den du erhofft hast, oder? Nein, doch, als... Okay, es kam ein weiterer Tiefschlag hinzu, ein doppelter, ein brutaler Tiefschlag. Cranko atmete schwer. Er zwang sich weiterzureden. Gleich zwei Menschen, die ich bewundert habe, sind freiwillig aus dem Leben geschieden. Zuerst Bernd Alois Zimmermann, ein genialer Komponist, mit dem ich mehrere Projekte gemacht habe. Er war heimatlos zwischen den Generationen. Die Nachkriegsavantgarde hat ihn verspottet. Stockhausen hat ihn als Gebrauchsmusiker diffamiert. Er war sein Leben lang ein Pessimist und am Ende wahrscheinlich genauso depressiv wie ich. Als er wusste, dass sein Augenleiden inoperabel war, hat er sich umgebracht. Und dann, Frank, nur zwei Tage später, 12. August, Kurt-Heinz Stolze, mein Leibkomponist, mein Leibdirigent. Ohne ihn hätte es Onegin nicht gegeben oder die Widerspenstige. Er war mit uns in New York und ich habe nichts bemerkt, gar nichts. Er war munter wie immer und gesellig. Wie kann man sich denn verdammt nochmal so verstellen? Er fährt also nach Liechtenstein, Krenko krächzte, kauft sich eine Waffe, fährt zurück nach München und erschießt sich mit 44, nur ein Jahr älter als ich. Dicke Tränen liefen Cranko übers Gesicht. Seine Verzweiflung schrie bis zum Himmel. Obwohl es dem Leitfaden für die Heilung von Seelenkrankheiten widersprach, stand der Psychiater auf, ging vor Crankos Sessel auf die Knie und umarmte seinen von Weinkrämpfen geschüttelten Freund. Eine Ewigkeit lang umklammerten sich die beiden, bis Crankos Körper sich langsam beruhigte. »Ich werde die Dosis erhöhen müssen«, dachte Tate.